Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen zurück auf dem blauen Sofa. Heute von und mit Sophie Passmann.
Danke für die Einladung.
Ich kann dir sagen, Sophie, bei Bela B. gestern war es ungefähr genauso voll. Bist du ähnlicher Rockstar schon geworden?
Ich bin leider nicht so gut angezogen wie Bela B. Aber ich war großer Die Ärzte-Fan und habe schon einen halben Herzinfarkt bekommen, weil ich da auf demselben Sofa sitze wie Bela B. Mit ein bisschen Glück sind hier noch Hautschuppen von Bela B. irgendwo. Ich bin schon sehr aufgeregt.
Schweißtropfen auf jeden Fall. Es war nämlich gestern auch ähnlich heiß. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind und auch schön, dass Sie uns im Internet mitverfolgen oder im Radio gerade hören. Für alle, die Sophie Passmann noch nicht ganz so gut kennen, weil es gibt ja auch Leute, ohne Twitter-Account.
Wie bitte?
So, die fragen sich, wer ist diese Frau eigentlich? Du bist Autorin, du bist Komödiantin, du bist im weitesten Sinne auch sowas wie eine Journalistin, du führst Gespräche, du hast jetzt einen Podcast. Wie würdest du denn dich selber beschreiben, wenn du sagst, was bin ich?
Also ich sage, wenn Oma fragt, sage ich, ich bin Autorin und Moderatorin und das reicht dann meistens, dann stellt sie keine Fragen und steckt mir Geld zu, aus Sorge, dass es nicht reicht am Ende des Monats. Ja, ich glaube, das sind so die beiden Begriffe. Kolumnistin ist noch was oft kommt, weil ich beim Zeitmagazin eine Kolumne schreibe. Es ist so, man darf sagen, was man möchte.
Darf man. Du hast dieses Buch geschrieben, deswegen sitzen wir hier, alte weiße Männer. Und es ist tatsächlich so viel schon durch die Republik gegangen, habe ich das Gefühl. Also du bist in ganz vielen Talkshows gewesen, du hast ganz viele Interviews gegeben. Viele, viele Menschen gehen zu deinen Lesungen. Kannst du es noch hören, darüber zu sprechen? Das ist also eine ernsthafte Frage.
Ja und nein. Also ich glaube, es wäre komplett bescheuert, in der Promophase zu einem Buch zu denken, oh, ich kann nicht mehr drüber reden, weil das ist ziemlich erwartbar, dass man öfter drüber reden muss. Ja. Aber die Intensität, mit der oft nachgefragt wurde und auch wie ich eingeladen wurde, was mich sehr freut, führte dazu, dass ich dann manchmal da saß und dachte, habe ich das jetzt gerade schon gesagt oder habe ich das woanders gesagt? Also es ist ja schön, dass man über das Thema spricht und auch in der Breite sprechen darf. Das war ja das Ziel von dem Buch, Feminismus irgendwie dahin bringen, wo er vielleicht manchmal leider wegen der Unzulänglichkeit des Publikums, sage ich natürlich nicht wegen der Feministinnen, die das schreiben, nicht ankommt.
Jetzt sagen wir mal so, bist du in einem sehr wohlwollenden Universum gelandet mit deinem Buch. Also es gibt sehr viele Menschen, die das Buch ganz fantastisch finden. Es gibt auch einige extrem harte und teilweise persönliche Verrisse.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Hast du gar nicht mitbekommen?
Was meinst du da? War das irgendwie...
Nee, ich weiß nicht so.
So kleine Nachfragen. Ja. Nein, es gab zwei sehr harte Verrisse. Die ersten zwei Rezensionen waren auch direkt die zwei krassen Verrisse. Eine in der Taz und eine im FAS. In der FAS. Und die waren, ja, die waren sehr hart. Und die waren wenig am Text, die waren sehr an meiner Person und damit muss ich ja umgehen. If you can't stand the heat, get out of the fucking kitchen. Also ich habe ein Buch geschrieben, das ist spitzfindig und Leute finden das blöd und schreiben darüber in Zeitungen. Ich freue mich darüber, dass Feministinnen viel Raum von Feuilleton-Ressorts eingeräumt bekommen, um Binnendebatten über Feminismus zu führen. Da bin ich jetzt gerade die Verliererin gewesen, aber ich hoffe, dass es mittelfristig schöner wird.
Also interessanterweise reden wir ja nicht erst seit MeToo, aber schon längere Zeiten über den Begriff Feminismus. Mit deinem Buch jetzt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich finde. Du selbst sagst in deinem Buch, der Feminismus bräuchte eigentlich ein Rebranding. Inwiefern?
Nein, Kai Diekmann sagt das. Kai Diekmann sagt, bei Feminismus,
so ein bisschen zu.
Ich sage, die Idee ist, ich war in den Treffen mit Kai Diekmann irritiert davon, dass jemand, der selbst qua Amt als Chefredakteur muss, der eine feministische Debatte verfolgen, der weiß, worum es da geht, der weiß, wer die Akteurinnen und Akteure sind. Und selbst er hatte so ein ganz eigenartiges, frauenfeindliches Klischee von der hysterischen, humorlosen, unrasierten Feministin im Kopf. Und deswegen war mein Gedanke, okay, wenn selbst so jemand immer noch solche Bilder im Kopf hat, wenn es um Feminismus geht, dann müsste man darüber nachdenken, ob man einfach mehr Öffentlichkeit bekommt, um darüber zu sprechen. Das ist erstens wahnsinnig frauenfeindlich und zweitens wahnsinnig dumm, weil es nicht der Wirklichkeit entspricht. Aber ich habe ihm nicht zugestimmt. So, ich glaube, er müsste eher darüber nachdenken.
Nun ist aber trotzdem, das ist ja unzweifelhaft, dass der Begriff Feminismus auch ein Streitbegriff ist. Ne? Viele Männer sagen, oh, Feminismus, da steckt ja schon das Wort Femina, Frau drin, was hat das mit mir zu tun? Wie gehst du damit um? Oder beziehungsweise was ist das Argument für dich, zu sagen, Leute, kommt mal klar.
Meine Erfahrung ist, dass es meistens die gleichen Männer sind, die dann beim Begriff Feminismus auf die Genauigkeit der Sprache pochen, die auch sagen, nee, gendern, das geht nicht, weil das ist nicht mehr schön. Das ist immer ein sehr lustiges Verspannungsfeld. Ich finde, ich freue mich über jeden Mann, der sich als Feminist bezeichnet. Ich sage aber auch gleichzeitig, ist es nicht der Kampf von Männern. Das ist, es ist gut, da sich auch zu verbrüdern und da solidarisch zu sein, aber am Ende müssen wir den Raum, also Frauen den Raum, den sie mehr bekommen, auch direkt einnehmen. Und ich, meine Baustelle ist eher die Art von Schwesternschaft als die Art von Verbrüderung.
Jetzt gibt es so Leute wie Peter Tauber, also wir kommen gleich mal zu den Leuten, die du überhaupt interviewt hast, aber Peter Tauber, CDU, war mal Generalsekretär, ist jetzt glaube ich Staatssekretär, der hat gesagt, er würde sich eigentlich als Feminist bezeichnen, tut es aber nicht, weil er nicht den Feministinnen ihr Wort wegnehmen will. Ist das zu viel Samthandschuh?
Ja.
Wie, warum, woher kommt das?
Männer nehmen uns den ganzen Tag irgendwelche Ressourcen weg. Raum, Rederaum, die nehmen uns Geld weg, die nehmen uns Anteile der Macht, die wir verdient haben, weg. Und auf einmal, wenn es um den Begriff Feminismus geht, sind das dann Männer, die die großen Sanften spielen und sagen, nein, das ist eures, das dürft ihr behalten. Nein, das ist, nehmt den Begriff gerne, nehmt gerne den Begriff Feminismus und nehmt den und macht den zu eurem und dann ist er auch unserer und dann haben wir alle ein bisschen was gewonnen.
Unser aller Freund Ulf Poschert.
Ulf Poschert, liebe Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße an Ulf Poschert. Du hast ihn ja auch getroffen und er sagt relativ eindeutig, Feministinnen und gerade Netzfeministinnen, wie du eine bist, sie nerven ihn. Und er sagt sowas wie, da kriege ich richtig Beklemmungen, richtig körperliche Beklemmungen, wenn mir jemand meine Freiheiten gedanklich, sprachlich einengt. Warum engst du Ulf Poschert ein?
Weil ich kann.
Ja.
Und weil ich es auch völlig richtig finde, das zu tun. Seine Argumentation ist da keine per se antifeministische, es ist eine sehr liberale. Also er kriegt einfach Beklemmungen bei allem, was ihm sagen möchte, verhalte dich so.
Zum Beispiel und, Tempolimit.
Genau, Tempolimit oder Gendersprache oder eine Frauenquote. Und das rutscht dann schnell ins Egalitäre ab, weil diese Liberalen, die gerne an die Moral des Einzelnen appellieren, zeigen dann oft, dass sie gar nicht so moralisch sind, wie sie gerne denken. Mhm. Also sie haben da so ein Ideal eines Menschen, der vollumfassend informiert ist und vollumfassend moralisch handelt, sind dann aber gleichzeitig dieselben, die mit dem geleasten Porsche 220 über die Autobahn fahren und währenddessen nicht gendern. So kann es nicht funktionieren. Und ich persönlich kann sehr gut schlafen, obwohl ich Ulf Poschert offensichtlich beklemmt habe in diesem Gespräch.
Du hast ja noch ein anderes sehr interessantes Gespräch geführt. Ich glaube, es war, das hast du selber mal als das erschreckendste Gespräch bezeichnet, nämlich mit Rainer Langhans, der sehr viel vom Opferfeminismus sprach und gesagt hat, Frauen, kommt doch mal raus aus eurer Opferrolle. Ihr seid doch selber schuld, dass ihr quasi Opfer geworden seid. Warum war dieses Gespräch so miserabel?
Weil ich erstens mit der Brutalität der Argumentation nicht gerechnet hatte. Ich war wirklich davon sehr überrascht. Ich dachte, da kommt eher so eine anthropologische Alt-68er erkenne, wer du bist, geh weg von der Körperlichkeit-Argumentation. Aber es war eine wirklich stramm reaktionäre, frauenfeindliche Argumentation, die irgendwann gipfelte in, Frauen müssen quasi Vergewaltigung einfach nicht wollen und dann wird das auch nicht passieren. Die müssen mal selber erfahren, wer sie überhaupt wollen. Und dann sagte ich, ja, nicht vergewaltigt werden wäre ja ein guter Anfang. Ja, so einfach ist es alles nicht. Er hat auch viel mir erklärt, wie das als Frau so ist. Es war tatsächlich erschreckend und ich bin eigentlich ganz gut darin, selbst in Gedanken wie den von Ulf Poschert, den ich nicht vertrete, kann ich meistens eine stringente Argumentation nachvollziehen und dann sagen, okay, er als Liberaler denkt das so. Bei Rainer Langhans geht mir das völlig ab, das ist einfach erkenntnistheoretisch und argumentativ Stuss gewesen. Das war auch nicht logisch, das war einfach frauenfeindlich.
Etwas wirr habe ich das auch empfunden. Dann gab es noch, wenn wir beim Begriff Feminismus bleiben, natürlich auch noch die Kritik von der anderen Seite, nämlich von Feministen. Es gab Feministen, die gesagt haben, du hast dem Feminismus einen Bärendienst erwiesen, du hast ja nur die weißen Männer interviewt. Das ist doch keine richtige Form von Feminismus. Wie bist du damit umgegangen oder was antwortest du denen?
Also die Kritik, die am Text ist, die am Buch ist, da habe ich mich so ein bisschen mit der Unterstellung konfrontiert gesehen, ich wäre in dieses Projekt aus Versehen reingefallen. Also ich finde, man hat mir da manchmal sogar wirklich so eine Art von dummdreistem vom Leben überrascht sein unterstellt. Huch, ach so, jetzt habe ich Männer getroffen, blöd. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen und ich habe mir genau vorher überlegt, warum ich das mache. Und weil ich nämlich glaube, dass man mit einer spitzfindigen Methode, die handwerklich trotzdem sauber ist, nämlich die Deutungshoheit bei mir als feministische Frau, lassend ist, dass man damit Feminismus in Köpfe bringen kann und in Bücherregale, wo er sonst nicht ankommen würde. Und das war das Ziel. Das Ziel des Buches war nicht, Applaus aus einer Ecke Feminismus zu bekommen, wo ich ihn mir erhoffen würde, weil ich diese Frauen ganz wichtig und ganz großartig finde. Und der andere Aspekt ist, dass ich ein bisschen müde bin von Binnenfeminismus-Diskussionen, weil ich finde es völlig richtig, sich auf einer theoretischen Art und Weise auszutauschen, aber am Ende haben wir alle das gleiche Ziel. Und ich glaube nicht, dass man monomethodisch das Patriarchat bekämpft. Ich glaube, das sind viele Kämpfe, die parallel laufen und wir stehen auf den Schultern von Riesen. Aber wir müssen eigentlich, finde ich, auch einen Schulterschluss finden. Und vor allem möchte ich mir als Feministin nicht von anderen Feministinnen vorschreiben lassen, wie ich meine charakterliche Konstitution nach außen zu kehren habe. Ich möchte eigentlich das Regelwerk für Frauen minimieren und nicht noch erhöhen.
Das klingt so, dass der Feminismus auch daran, sagen wir mal, ein bisschen krank manchmal oder ausgebremst wird, weil er sich selbst innerlich bekämpft. Ist das richtig?
Er krankt darin nicht. Das meiste daran ist sehr, kommt, glaube ich, aus einem guten Ort. Ich glaube, vielleicht brauchen wir das nicht. Ich wünsche mir einen Kulturwandel, dass wir bei aller berechtigten und unberechtigten Kritik, die ja auch geäußert werden darf, wir setzen uns da mit einem theoretischen Konstrukt, das die Welt erklären soll, auseinander. Mhm. Dass, wenn man sich da einig wäre, wäre man intellektuell nicht auf dem richtigen Pfad. Dass man sich da trotzdem am Ende eine Kultur der Wertschätzung beibehält und eine Kultur des, okay, ich hätte das Buch anders geschrieben, aber ich sehe gerade, da ist ein feministisches Buch auf der Bestsellerliste. Das ist doch schon mal etwas, das ist doch nicht komplett verkehrt. Und dann können wir darüber sprechen, dass die Passmann blöd ist oder sich bei Männern anbiedert. Aber der Feminismus in seiner Art bleibt argumentativ da.
Jetzt, du hast es eben schon angesprochen, ich gehe jetzt einfach mal so die Kritiken runter, weil es am spannendsten
macht
ist.
Ja auch
es macht
Spaß.
Ja auch keinen
es
Spaß,
ja
deshalb
Spaß.
Dieses nur Lob zu hudeln.
Genau.
Es gab diese Kritik, da gab es jemanden, der geschrieben hat, du seist zu sehr in deiner eigenen bürgerlich-akademischen Fanbase, das wäre Elitenfeminismus und du triffst eigentlich nur die Leute, von denen du eh schon Beifall kriegen würdest. Also Zeitredakteure, Micky Beisenherz und so weiter,
ja.
Klaus von Wagners von der Anstalt. Was ist an dieser Kritik dran? Warst du zu sehr in deiner Blase? In der Medienblase?
Ich habe sogar eher den Eindruck, ich bin die Tatsache, dass ich gerade von allen Seiten für dieses Buch kritisiert, ich werde ja auch von allen Seiten gelobt, also ich kriege quasi Lob und Kritik aus allen Richtungen, es gibt da keine Wirkungsrichtung, die mir vorgeworfen wird, ist eher ein Indikator dafür, dass ich meine Filterblase verlassen habe. Weil ich bin nicht ganz so dusselig wie diese Frauen, die mir diese Rezensionen irgendwie rum in die Ohren knallen, bin ich nicht. Ich weiß, was für ein Buch ich hätte schreiben können, wo ich dann von allen Postings bekommen hätte, wo alle sagen, Mensch, toll, super, endlich wieder ein wichtiges Buch, was ja auch ein wichtiges Buch wäre, aber ich wollte ja Leute ärgern, ich wollte Leute aufmerksam machen und ärgern und dann muss ich das in Kauf nehmen, aber ich glaube nicht, dass ich mich erfolgreich irgendwo angebiedert habe, weil es ist nicht so, als würde ich ständig Liebesbriefe bekommen von allen Ecken. Also mein E-Mail-Postfach sagt eher, dass ich gerade nicht besonders erfolgreich beim Anbiedern an Männer war.
Auf der anderen Seite, das beantwortet natürlich noch nicht die Frage, warum du zum Beispiel nicht einen Telekom-CEO oder einen Klempnermeister gefragt hast. Also
genau.
Warum gerade diese Leute und nicht ganz andere?
Zwei unterschiedliche Antworten. Nach dem Klempner und dem Bäcker und dem Bauarbeiter wird auch oft gefragt. Das ist aber im Feindbild-Sinne nicht der alte weiße Mann. Der alte weiße Mann als das, was er wirklich im Diskurs bedeutet, ist ein Mann, der Macht hat und diese Macht behalten möchte und einen elitentheoretischen Zugang zu gehört werden in der Gesellschaft hat. Und der Klempner oder der Bäcker, das ist sogar in der kulturwissenschaftlich würde der zu dem Angry White Man gehören, also der vielleicht mittelfristig auch der Digitalisierungsverlierer ist, der nicht eben in der Chefetage sitzt und von der Frauenquote hat der nichts und ist ihm auch egal, weil der wird nie in einem Aufsichtsrat sitzen. Das ist die erste, das ist einfach ein anderer Typus Mann, das hat mit dem Buch nichts zu tun. Und was die Wirtschaftsbosse angeht, habe ich mich sehr bewusst dagegen entschieden, weil ich glaube, die Kapitel gewinnen dadurch, dass es Männer sind, deren Habitus und deren Art und Weise zu sprechen, man aus den Medien in den meisten Fällen kennt. Es geht nämlich oft in den Kapiteln darum, Zwischentöne einzufangen, wie hat Robert Habeck mich gerade unterbrochen und wie hat XY das gemacht und ist das gerade eine selbstzerfleischende Reflexion des Mannes oder ist es gerade ein joviales, alte, weiße Mann sein und mir die Welt erklären? Und obwohl diese Aufsichtsratsmenschen wahnsinnige finanzielle und auch strukturelle Ressourcen haben, kennt man die meistens nicht aus der Öffentlichkeit.
Ja gut, aber das kann man ja im nächsten Buch vielleicht trotzdem machen. So ein Telekom-CEO ist ja bekannt oder Joe Kaeser oder so. Das
ja,
sind so Leute, die mir so einfallen.
Ich gucke mal, wie nett die Feuilletons in den nächsten Wochen zu mir sind, ob ich noch psychische Ressourcen habe, um nochmal ein spitzfindiges Buch über Feminismus zu schreiben. Mein Gefühl ist, es reicht erstmal.
Vielleicht. Wir werden trotzdem noch ganz kurz am Thema bleiben.
Bitte.
Kai Diekmann hat gesagt, das mit dem Feminismus, das ist aller Ehren wert, aber das wird sich mit der Zeit ohnehin auswachsen.
Ja.
Also die nächste Generation an Jungs und Männern, da wird gelacht. gelacht. Das ist natürlich totaler Quatsch.
Ja, wenn die nächste
Generation,
das sagt.
Die nächste Generation werden ja sowieso alle Feministen sein, was wirklich sinnlos ist, wenn man jetzt zum Beispiel nach Frankreich schaut, die Ligue du LOL, ein antifeministisches Netzwerk von frauenhassenden, jungen, liberalen, eher links eingestellten Männern. Also, was tun?
Ich glaube, zwei verschiedene Dinge. Also erstmal so einen Stuss nicht glauben. Also da muss man auch nur in die deutsche Gamer-Szene gucken. Und da sieht man den frauenfeindlichsten Driss von minderjährigen Jungs, die wahrscheinlich zu frauenfeindlichen Männern ranwachsen werden. Allein diese Aussage wird mir jetzt schon wieder 3 Tage lang Shitstorm auf Twitter ein. Ja, es tut mir leid, ihr seid halt so. Und die andere Sache ist, ich glaube, wenn man das als Teamarbeit verstehen möchte, dann kommt der Feminismus nicht aus, ohne dass Männer an den richtigen Stellen einen Schritt zurück machen und Raum geben. Da rede ich nicht von räumt eure Büros und stellt eine Frau ein stattdessen, aber weniger reden, mehr zuhören, Frauen ausreden lassen. Einfach wirklich, das klingt sehr banal, es passiert selten. Und wenn man diesen Raum gegeben hat, muss man als Frau aber auch unbedingt rein. Ich bin ein bisschen müde von Zögerlichkeit von Frauen. Also machen und nicht zögerlich sein und zu denken, oh, vielleicht bin ich dann zu laut und zu doll und zu krass und zu viel da. Vielleicht wird mir vorgeworfen, dass ich dann zu anstrengend bin. Ja, es wird anstrengend, aber es ist auch richtig so.
Klatschen.
Ja, vielleicht bin ich doch ein Rockstar, so wie Bela B.
Ja, es ist schon ein bisschen Bela B-haft. Es klatschen auch Männer. Ich habe gerade mal genau geguckt, es klatschen mehr Frauen, aber auch Männer. Man muss sagen, es gibt vielleicht dann doch noch ein paar Feministen hier. Du sagst selber gerade, es wird anstrengend. Du sprichst im Buch selber von dem Wort Überkorrektur, glaube ich. Also, dass man manchmal Maßnahmen ergreifen muss, die vielleicht unfair empfunden werden könnten von Männern heutzutage, die aber quasi ergriffen werden müssen, damit man irgendwann mal auf eine Gleichheit kommt. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube, das ist eine Argumentation, die Micky Beisenherz reinbringt, wo ich ihm zustimme. Man kann schon auf die Herstellung von Gerechtigkeit blicken, entweder mit einer Quotenlogik 50-50 oder man kann auch mit einer Überkorrekturlogik darauf blicken. Man kann sagen, wir schauen auf Jahrhunderte von Benachteiligung von Frauen, dann wäre dahingehend auch eine Bevorteilung von Frauen ein paar Jahrzehnte nicht dramatisch und auch nicht unlogisch, aber ich glaube, wir laufen gerade nicht Gefahr, Frauen zu bevorteilen. Habe ich jetzt wenig Momente in meinem Leben, wo ich denke, ach verdammt, ich kriege die ganze Zeit Jobs geschenkt.
Nee, ich frage mich ja nur, was ist genau die Argumentation? Also was ist das Ziel? Es könnte ja sein, dass man sagt, lass uns eine Überkorrektur machen, dann müssen die Männer halt jetzt mal ein paar Jahre leiden. Also nicht, dass ich dafür wäre, aber es könnte ja so sein. Müssen ein paar Jahre leiden, aber dann wäre es irgendwann ausgeglichen.
Ja.
Wäre das was du unterstützt oder...
Ich unterstütze das, aber ich schaue gerade mit einer Mischung aus Beklemmung und Fassungslosigkeit auf eine jahrelange Diskussion, wie ganz banal der Gesetzgeber eine Frauenquote installieren könnte und es am allgemeinen Klima scheitert, weil gewisse Parteien wissen, damit werden sie Wählerschaften verlieren.
Ja.
Und das ist kein Politikwissenschaftler, kein Mensch, der sich mit Statistik oder Studien auskennt, kann diese Ungerechtigkeit wegdiskutieren. Und es gäbe ein sehr einfaches, sehr wirksames Instrument, das noch nicht mal Überbevorteilung von Frauen herstellen würde, noch nicht mal Gleichheit, sondern 30%. Was wir im Moment wollen, sind 30%, und das ist schon nicht möglich. Also deswegen finde ich die Diskussion über Bevorteilung, die können wir dann hoffentlich in 10 Jahren führen. Ich habe den Eindruck, der Kampf um Gleichheit ist schon sehr, sehr mühsam.
Jetzt sagt aber zum Beispiel Kevin Kühnert, der ist ja ein Befürworter der Quote.
Ja.
Der sagt gleichzeitig, wer Frauen erst gleich behandelt, weil ein Gesetz ihn dazu zwingt, behandelt Frauen in allerletzter Konsequenz nicht gleich.
Ja.
Der hat natürlich recht, aber das ist doch total unbefriedigend. Jetzt mal angenommen, wir hätten die Quote.
Ja, herzlich willkommen im Leben einer Frau.
Ja, aber der Mangel... Ich bin angekommen im Leben einer Frau. Wie löst man dieses Dilemma auf?
Ich glaube, das Dilemma ist so eine Art von logischem Taschenspielertrick, den er anwenden wollte, um genau solche Liberalen wie Ulf Poschert, der eben sagt, es ist unfrei, vor Augen zu führen, nur weil eine Quote in deinen Augen Unfreiheit bringt, ist der Zustand davor nicht zwangsweise frei. Mhm. Also im Moment werden wir auch gezwungen, oder gibt es auch Unfreiheiten, die die Zusammensetzung von Aufsichtsräten herstellt, nämlich Sexismus. Also wir bevorteilen Männer gerade. Das ist auch keine Freiheit, das ist eine Art von Sachzwang, die wir uns selber auferlegt haben, kulturell, und den weiterhin mit rumschleppen in der Welt. Ich glaube, er wollte nur vor Augen führen, er ist noch ein Stückchen reflektierter als Klaus von Wagner.
Wobei der ja schon extrem reflektiert ist. Wobei Klaus von Wagner war so ein Gespräch, hast du, glaube ich, selber angedeutet, nicht so genau gesagt. Das war fast langweilig, weil ihr euch so einig wart.
Ja, Klaus von Wagner ist, ich meine, es wäre ja auch schlimm, er ist ja der Links... radikale Satireflügel von der ARD, wenn er
jetzt... ZDF.
Entschuldigung.
ZDF.
Ja, tut mir leid. Ich gucke in meiner Mediathek, deswegen, nein. Wir sind eins. Wir sind ja alles eins. Wir sind für 17,50 umarmen wir die Welt. Es wäre ja auch schlimm, wenn er jetzt in Sachen Feminismus irgendwie keine gute oder keine reflektierte Sicht hätte. Aber es war einfach so, wir waren uns in allem einig. Er hat mir bei allem recht gegeben. Er hat vor allem auch die... seinen Kampf als Mann als noch nicht intensiv genug ausgetragen formuliert. Und es führte dazu, dass wir im englischen Garten saßen, in der Sonne Wein getrunken haben und meinten, ja, so lässt sich nicht mal ich kann gar nichts schlichten. Es war so eine Art von Urlaub vom Geschlechterkampf. Wir saßen da und er meinte, weiter so, Sophie. Und ich meinte, danke, Klaus, für den Wein. Und dann bin ich aus München zurückgefahren und habe gemerkt, das wäre auch kein besonders interessantes Buch geworden, wenn ich Feministen und Feministinnen getroffen hätte, die mir 16 Mal bestätigen, stimmt. Ist
super.
Immer noch blöd.
Immerhin hast du vegane Butter bekommen.
Ich habe vegane Butter bekommen. Klaus, ich bin Veganerin und Klaus von Wagner hat sich große Mühe gemacht, ein veganes Picknick zusammenzustellen. Ein paar Kapitel später hat mein eigener Vater mich ins Steakhouse eingeladen. Also nur um mal deutlich zu machen, wie das Verhältnis in der Familie Passmann so ist.
Es war also eine kulinarisch-feministische Reise.
Ja.
Jetzt hast du deinen Vater angesprochen, dann nehmen wir doch das Stichwort gleich auf. Deine Vater, hast du selber gesagt, war wahrscheinlich die interessanteste Begegnung. Warum? Deinen Vater kennst du doch eigentlich schon.
Ja, ich musste mich nicht einlesen, das stimmt, ich musste wenig recherchieren. Und ich musste auch nie über das Management anfragen, das war auch einfach. Aber ich habe den Eindruck, dass man mit Menschen, die man sehr lange im Leben hat, ganz oft Gespräche nicht führt, die man eigentlich mit Leuten führt, die man kürzer kennt. Es werden so eine Mischung aus vage Idee, ich glaube, ich weiß, was mein Vater darüber denkt. Und auch im Alltag geht es oft unter. Also ich weiß nicht, ob ich mich jemals ohne dieses Buch mit meinem Vater 3 Stunden hingesetzt hätte und gesagt hätte, jetzt lass uns mal bitte jeden Aspekt von Geschlechterungerechtigkeit durchdiskutieren. Mhm. Das passiert ja dann wirklich selten, höchstens mal an Weihnachten, nach der Bescherung, nach der ersten Flasche Wein. Und dann wird es meistens auch ein sehr unbefriedigendes Gespräch für alle Beteiligten. Aber das ist passiert selten und das war sehr erhellend auf viele Weisen.
Trotz oder wegen seiner Vergangenheit in Verbindungen und Burschenschaften? Burschenschaft ist es, glaube ich, nicht.
Burschenschaft ist es nicht. Es ist eine katholische Studentenverbindung.
Verbindung.
Im Buch steht fälschlicherweise Burschenschaft, worauf diese ganzen Corpo-Jungs große Wert legen, wie das unterschieden wird. Für uns von außen sind es halt Jungs, die fechten. Und viel Bier trinken, aber diese Unterscheidung ist eigentlich faktisch wichtig. Ja, vielleicht, weil er in gewisser Weise das Klischeebild des alten weißen Mannes darstellen kann, wenn man das ihm unterstellen möchte. Trägt so Tweedsacko, Siegelring, gelbe Fliege, ist so ein Entscheider, so ein Macher und eben in einer Studentenverbindung.
Und isst Fleisch.
Isst große Mengen Fleisch und findet es auch ganz toll und findet Veganismus auch albern und so. Also er hat da so ein paar Momente, wo man sagen könnte, er stellt dieses Klischeebild dar. Aber weil ich ihn nun mal ein paar Jahrzehnte jetzt schon kenne, weiß ich, da gibt es ganz viele Charaktermomente, die sind so weit weg vom alten weißen Mann, dass er mich quasi gezwungen hat, allein schon am Anfang des Buches wegzugehen von diesem Feindbild, weil ich weiß, er ist der Beweis dafür, man darf ein Buch nicht nach dem Umwand bewerten, weil wenn ich jeden Mann im Tweetsacko als alten weißen Mann bezeichnen müsste, würde ich es ihm fälschlicherweise auch tun.
Interessanterweise, diese Vater-Tochter-Beziehung, die spielt ja im Feminismus eine Rolle. Bei Klaus von Wagner, da gab es eine Irritation für dich, nämlich die Tatsache, dass Klaus von Wagner gesagt hat, ich habe eine Tochter und seitdem ich eine Tochter habe, denke ich mehr über Feminismus nach als vorher.
Ja.
Mir ging das so, ich habe auch eine Tochter und mir geht es auch so. Ich weiß, es ist der falsche Grund, aber es ist doch eigentlich das richtige Ziel. Du bist da so ein bisschen patzig gewesen im Buch.
Okay, ist angekommen.
Ja.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde, die Argumentation ist sehr nah an, als ich eine Frau getroffen habe, die mir viel bedeutet, habe ich gemerkt, dass Frauen auch Menschen sind. Also, oder auch als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gelernt, ach ja, die sind ja nicht alle so. Du hast völlig recht, methodisch ist es unsauber und methodisch ist es auch in gewisser Weise, zeugt es von einem Mangel an Reflexion in einer Phase, bevor man Töchter und Frauen hatte. Aber am Ende sorgt es dafür, dass Männer sorgsamer mit ihrer Umwelt umgehen.
Der Zweck heiligt in diesem Fall die Mittel.
Ja, ich finde, solange man erlaubt, dass ich dann argumentativ nachtrete und sage,
kannst
was
ja
ist
machen.
Eigentlich passiert, bevor du die Tochter hattest.
Wenn am Ende alle Väter Feministen sind, dann ist trotzdem was gewonnen.
Mhm.
Oder?
Ja, das stimmt.
Oder?
Ja, gerade so.
Wie du Zwischenapplaus haben willst, den einfach nicht bekommst. Eine Wand aus Eis.
Ich will gar keinen Zwischenapplaus haben, ich würde gerne einen Schlussapplaus haben, nämlich für Sophie Passmann.
Feminist.
Das war eine... Wir hätten noch ewig weiterreden können, tatsächlich. Ja. Es geht aber jetzt weiter hier auf dem blauen Sofa mit Nina, die Rocco Schamoni trifft. Also bleiben Sie gerne hier. Ich glaube, das wird auch ganz unterhaltsam. Sophie Passmann, vielen Dank. Danke.